Hallo ihr Lieben, bevor der Bums hier losgeht, haben wir ein bisschen Werbung für euch. Und zwar für Athletic Greens. Denn wir predigen ja immer, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung ist. Aber wir wissen auch, dass das nicht immer ganz einfach zu erreichen ist.
Stimmt. Und deswegen ist Athletic Greens für uns eine super Möglichkeit, uns unsere Mikronährstoffe zuzuführen. Deswegen greifen wir super gern auch selbst auf Athletic Greens zurück. Das ist ein Drink, welches man sich ganz easy mit Wasser zubereitet. Und nicht nur für uns ist es relevant, sondern eben auch für viele, viele andere Leute auch. Für Leute, die viel Stress haben im Alltag oder in der Arbeit. Leute, die viel unterwegs sind oder Leute, die vielleicht auch nicht gerne kochen. Da gibt es jetzt was sehr, sehr Schönes. Ein exklusiver Deal für alle Good Gains Podcast-Hörer, nämlich auf athleticgreens.com/goodgains erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs dazu, wenn ihr ein Athletic Greens Abo abschließt.
Athletic Greens besteht aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen aus natürlichen Lebensmitteln. Das Schöne ist, dass sich hier wirklich Gedanken gemacht wurde über die einzelnen Dosierungsmengen. So ist es zum Beispiel wichtig, dass bestimmte Mineralstoffe in nicht zu niedrigen Mengen vorhanden sind, weil sie sich gegenseitig hemmen können. Und da wurde Rücksicht drauf genommen. Und genauso wichtig ist es, dass bestimmte Vitaminquellen, wie zum Beispiel Vitamin B12 vorhanden ist, was unter anderem für die vegane Ernährungsweise wichtig sein kann. Und wir wissen alle, wie wichtig es ist, dass wir nicht defizitär sind bei den Mikronährstoffen. Deshalb gönnt euch das gerne.
Genau, deshalb nochmal die exklusive Aktion für euch als Hörer des Good Gains Podcasts. Auf athleticgreens.com/goodgains erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com/goodgains und jetzt geht's los.
Alle Lichter sind erloschen in den Gyms dieser Stadt. Doch hör gut zu, Good Gains hat da einen Plan gemacht. Oh, oh, ich verliere meine Gains. Ach komm, was denkst denn du? Kauf dir ein paar Bänder und dann sieh endlich zu. Oh, oh, egal wie lange her. Es ist, hast das Training echt vermisst. Und dein dürrer Bizeps zeigt, es wird langsam Zeit. Atrophie, aufgewacht, hast zu lange nichts gemacht. Atrophie, welch ein Graus, wir hoffen, du lernst daraus. Atrophie, aufgewacht, schau, was Home Gains mit dir macht. Atrophie, trainingsfrei, viel zu lang, nun ist's vorbei.
Oh. Schön, und damit herzlich willkommen zur 51. Good Gains Episode mit einem ganz tollen Song von Jonas Küppershaus. Und wo wir schon bei Songs sind, Jungs, wir haben jetzt unseren ersten Good Gains Song auf Spotify, iTunes und ich glaube überall, wo es Songs zu hören gibt. Krass, oder?
Wir sind jetzt Künstler.
Wir sind jetzt Künstler. Offiziell Künstler.
Nee, Johnny. Helene Fischer würde ihn kaufen.
Ja, also da könnt ihr gerne mal suchen. Kaloriendefizit heißt der Song. Also das ist der Intro-Song von der letzten Episode. Und wir haben den jetzt überall tatsächlich auf Spotify und so. Das ist richtig krass. Dieser, richtig gut.
iTunes, YouTube.
Das ist ein schöner Ohrwurm. Und viele fragen ja auch die Intro-Songs, ob man die jetzt irgendwie runterladen kann und so. Ja, zumindest den kann man sich hören und vielleicht kommt in Zukunft ja noch mehr.
Genau, den kann man sich hören.
Den kann man sich schön hören. Nein, wir sind wieder dabei mit einer neuen Q&A-Episode mit Jonas Küppershaus, Tim Hennisch und meiner Wenigkeit.
Gino Singh.
Schöne Grüße.
Und wir beantworten eure Fragen, die reingekommen sind, unter mail@good-gains.de.
Aber vorher will euch Tim noch was sagen.
Ey, ich wollte diesmal nicht diesen Übergang machen. Aber jetzt hast du den selbst.
Was wolltest du denn machen?
Nee, jetzt sag du mal. Jetzt hast du den selbst verbaut.
Selbst eingebracht. Also, ihr lieben Hörer da draußen und Hörerinnen natürlich, falls ihr uns nicht nur musikalisch unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich über jede Rezension. Wir wollen immer noch die 100 vollkriegen, deshalb seht zu da draußen.
Bei iTunes, ja.
Ja, seht zu. Wir haben einen fantastischen Blog. Oh, das F-Wort wieder. Nur für dich, Gino.
Danke.
Wird gepiept. Genau, auf den könnt ihr euch gerne mal umgucken. Wir freuen uns über Google-Rezensionen, ja, über jedes Follow bei Spotify und vielleicht teaser ich das schon mal an. Ja. In den nächsten Wochen wartet nämlich Großes auf euch, für alle Ultra-Fans. Es wird ein Return geben.
Return of the Pea.
Return of the Pea.
Das klingt jetzt...
ja, ein bisschen komisch, ne?
Das klingt jetzt nach jemandem, der ein urologisches Problem hat.
Return of the Pea.
Und ja, genau, auf einmal...
Naja, aber es ist wirklich Return of, ich sag mal, Origin. Das ist so Origin-Story, ja. Denn vor 3 Jahren haben wir 3 Jahre angefangen mit Meta, und zwar auf einer Plattform, die sich Patreon nennt. Und vielen von euch ist die wahrscheinlich ein Begriff. Ist eine Support-Plattform für Künstler, Creator, sonst wie. Und wir werden jetzt in den nächsten Tagen, Wochen auch wieder bei Patreon sein. Jetzt nicht mehr mit Meta, sondern mit Good Gains. Das heißt, wenn ihr unseren Podcast mögt, generell einfach den Content, den wir machen, Blog und Instagram, und ihr wollt uns gerne supporten, könnt ihr das auf Patreon bald machen. Die Seite gibt's schon, richtig?
Die Seite gibt's schon. Ihr könnt uns da, wie gesagt, gerne supporten, und vielleicht bekommt ihr auch da noch das ein oder andere Goodie, Gimmick,
genau.
Vorteile. Das
Vorteile noch
zeigen.
Richtig.
Stay tuned. Da wird's in den nächsten...
Genau, ihr könnt, falls ihr uns auf Instagram folgt, dann seht ihr das in den Links dann schon. Könnt ihr gerne machen, wir freuen uns natürlich, damit wir den Shit hier so weitermachen können. Und da freuen wir uns natürlich über jeglichen Support, den ihr uns da geben könnt. Vielen Dank
im
Voraus.
So ist dies.
Und das wollen wir natürlich auch wiedergeben mit unseren Antworten zu euren Fragen.
Yes!
Und das ist die erste Frage. Die erste Frage kommt von Katharina K.
Mhm.
Hi Leute. Ich beschäftige mich in meinem Ernährungsstudium gerade mit dem Wasserbedarf unseres Körpers. Da ist die Frage aufgekommen, warum unser Körper bei intensivem Sport Mineralstoffe sowie Vitamine über den Schweiß und Urin ausscheidet. Welche genau sind das und welche Vitamine benötigen wir mehr nach intensiven Sporteinheiten? Habt ihr da Antworten drauf? Danke schon mal für eure Hilfe. Liebe Grüße, Katha.
Gut, ich kann ja mal anfangen.
Nein, dich hat niemand gefragt. Gino, bitte. Nein,
also, das ist tatsächlich... Nee.
Also, setzt euch hin, macht einen Tee.
Pass auf.
Pass auf, Leute. Pass
setzt auf. Euch hin. Schreibt mit. Das ist tatsächlich eine spannende Frage, welche Vitamine und Mineralstoffe man während sportlicher Belastung beziehungsweise auch danach zuführen sollte.
Genau, das war die Frage.
halt die sorry, Fresse, sorry, Jonas. Sorry, ey. Sorry. Du liegst jetzt am Mikrofon 3 Minuten mal weg.
Du machst jetzt 100 Strafliegestütze, Jonas.
Ich mute mich kurz.
Ja.
Okay. So, back to the question. Ja, da ist sich die Forschung auch noch nicht hundertprozentig sicher. Es gab aus dem letzten oder vorletzten Jahr gab es eine sehr schöne Arbeit von der guten Anja Karlsson. Shoutouts an der Stelle.
Grüße an die HAW.
Genau, an die HAW.
Ob sie uns hört?
Davon gehe ich aus.
Will ich hoffen.
Wer nicht.
Ja.
Und die haben so ein bisschen recherchiert und meinten, es könnte eventuell ein paar Mineralstoffe geben. Zum Beispiel Natrium wäre einer, der über den Schweiß ausgesondert wird. Das Spannende beim Salz ist, dass das relativ unterschiedlich ist von Person zu Person. Bedeutet, man könnte quasi als Schwitzer eingestuft werden und als Person, die nicht so viel schwitzt. Und da ist tatsächlich ein Faktor 10 mit dabei. Ja, Jonas, sehr gerne.
Darf ich kurz einen Funfact dazu einwerfen?
Unbedingt.
Also das Ganze ist ja immer, wissen, dass das Schweiß und dann Salzverlust sozusagen zusammenhängen, aber die meisten wissen ja gar nicht genau, wie das zusammenhängt, sondern dass es ja nicht ist, dass man schwitzt und dadurch dann Salz ausscheidet, sondern dass es ja andersrum ist. Der Körper sondert ja Salz aus, damit das Wasser dann sozusagen in die Oberfläche kommt und dann eben ausgeschieden wird zur Thermoregulation. Wissen viele nicht?
Was viele auch nicht wissen, ist Natriumchlorid, die auch Salz ist. Ihr habt das ja einfach so angenommen, aber Natriumchlorid.
Natrium und...
Ich bin so ein glücklicher Mensch, dass ich von 2 so unfassbar schlauen Menschen umgeben bin.
Leider sind die nicht da, oder? Leider
sind die heute nicht da, aber Gino und Jonas sehen zumindest gut aus. So verantwortlich.
Also, Natriumchlorid oder Salz einfach genannt, wäre eine Möglichkeit, gerade wenn ihr vielleicht in der Hitze trainiert und auch über einen langen Zeitraum oder generell, wenn die Trainingsumfänge sehr hoch sind und die Intensität vielleicht parallel noch dazu und ihr noch darüber hinaus eher ein Schwitzer seid, dann könnte es sinnvoll sein, vielleicht zwischendurch in seinem normalen Wasser nicht nur normales Wasser drin zu haben, sondern eventuell auch noch eine Messerspitze Salz mit reinpacken.
Das ist das, was ich gerne im Sommer mache. Also ich hau mir einfach so eine Literflasche, ja sowieso, die habe ich ja immer dabei zum Sport. Da drin ist einfach, ja, ganz normale Wasser und im Sommer mache ich dann so ganz bisschen Salz und ein bisschen Zitrone rein. Ah, Zitrone, so, ich sag mal, so Placebo-Wirkung, ja. Kalium wäre dann dabei, aber für den Geschmack Salz und Zitrone ganz bisschen, schmeckt super geil und ja, geht richtig gut runter. Und bei mir mache ich es aber auch, muss ich ehrlich sein, weil ich generell niedrigen Blutdruck habe, also vererbbaren Blutdruck. Das habe ich gemerkt, als ich sehr schwer trainiert habe beim Kreuzheben. Ihr kennt das bestimmt auch, wenn man so schwer hebt und dann das Luft anhalten und dann schwummrig und so. Gesehen. Ja, genau. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, okay, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, so ein bisschen Salz einfach zu konsumieren im Wasser.
Ich glaube, da geht es ja tatsächlich vielen so. Und genau, gerade mit dem niedrigen Blutdruck und dass da nicht nur Salz vielleicht auch ein guter Tipp ist oder vielleicht auch, was man da sagen könnte, was man vielleicht nicht machen sollte, was immer noch viele machen, ist so mit, ja, immer noch Traubenzucker und sowas arbeiten. Ne? Mhm. Also, dass du nur Traubenzucker zwischendurch pusht, einfach um dich so ein bisschen hochzubringen, auch die Energie wieder ein bisschen hochzubringen, aber es dann viele vergessen, dass du danach dann im Loch fällst. Das heißt, da vielleicht besser mit Bananen arbeiten oder, wie gesagt, leicht kohlenhydrathaltigen Getränken oder, ja. oder Ähnlichem.
Ja. Ne?
So, Natriumchlorid wäre die eine Sache, worüber sich dann darüber hinaus auch noch gestritten wird oder diskutiert wäre, sowas wie Kupfer, Zink, Eisen und Magnesium. Die vier Sachen könnten eventuell auch noch dabei sein und bei den Vitaminen wären es eventuell die B-Vitamine. Wie gesagt, ist noch ein großes Fragezeichen dahinter, hängt auch immer davon ab, das was wir ja auch immer sagen, seid nicht defizitär, esst den Regenbogen, dann seid ihr grundsätzlich gut versorgt. Wenn es mal irgendwie an einem Tag nicht möglich ist oder ihr in einer harten Diät seid, dann kann man auch mal auf ein Supplement zurückgreifen. Aber ansonsten, genau, vollwertig ernähren.
Seid nicht defizitär, dann werdet ihr elitär.
So, dafür möchte ich mich entschuldigen.
Das war meine Aussage zu
der Frage. Und ja, ich glaube,
genau, da muss man einfach so eine ganz grobe Betrachtungsweise ist einfach wieder, zwei Sachen habe ich. Einmal zum Wasser, weil es ja Richtung Wasserhaushalt geht. Da wird ja auch viel rumgesponnen. Ja, ich brauche unbedingt die Wassermenge und pro 10 Kilogramm so viel Wasser. Und das ist doch alles cool mit dem Nährungswert. Aber prinzipiell fahren die meisten wahrscheinlich einfach damit, nach Durst zu trinken, wenn es Wasser ist. Das muss man auch dazu sagen. Im Sommer ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Logischerweise wegen Schwitzen, weil es halt irgendwie wärmer ist, logischerweise. Im Winter ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger. Aber was so den Wasserhaushalt angeht, die meisten fahren einfach damit, nach Durst zu trinken, genug Wasser zu trinken. Und dann ist es auch erstmal okay. Da muss man nicht irgendwie auf Krampf plötzlich, es sei denn, man hat wirklich nur einen Liter am Tag, dann ist klar, dass man vielleicht eher so zwei trinken sollte. Aber ich sag mal, geschlechtsunabhängig, irgendwas zwischen 1,5 und 3 Liter am Tag, da irgendwie, wenn man da drin ist, dann wird es schon gut sein. Niemand muss auf Krampf jetzt plötzlich 4, 5, 6 Liter trinken. Es sei denn, in Deutschland im Hochsommer, in der Mittagsstunde, zwischen 11 und 14 Uhr, wenn man da 2 Stunden lang läuft oder 3 Stunden lang läuft, dann klar trinkt man mehr, aber so zum Wasserhaushalt.
Auch da ist vermutlich in den meisten Fällen ja, dass das Gefühl nicht drückt und wenn ihr am Ende des Tages dasteht und sagt, oh, ich habe vielleicht eventuell heute zu wenig getrunken, dann habt ihr vermutlich auch zu wenig getrunken.
Richtig.
Wenn ihr ansonsten gut eingestellt seid, also wenn ihr ansonsten schon sehr, sehr wenig trinkt und dann natürlich an einem Tag mal mehr trinkt und sagt, boah, das ist zu viel, damit kann ich gar nicht umgehen.
Ja.
Nee, wenn man grundsätzlich einen gesunden Wasserhaushalt pflegt, und gesunde Wasserzufuhr oder Flüssigkeitszufuhr und dann mal das Gefühl hat, man fühlt sich vielleicht mal so, als hätte man zu viel getrunken, dann ist das auf jeden Fall nichts Schlechtes erstmal, wenn es nicht zu große Mengen sind. Und wenn man das Gefühl hat, man trinkt zu wenig, dann ist es vielleicht auch genauso. Und es wird sich natürlich auch immer noch darum gestritten und das kann man jetzt auch natürlich uns widerlegen, indem man sagt, ist vielleicht ein bisschen zu spät, wenn man sagt, man trinkt immer nur erst dann, wenn man Durst hat, sondern hat vielleicht immer was nebenbei stehen, um nebenbei zwischendurch immer mal was zu trinken. Aber das ginge jetzt zu tief. Also ich glaube, da bleibt es, ist das die intuitive Richtung, glaube ich, die wichtige.
Ja, genau. Du bist schon ein guter Indikator dafür. Aber das einfach nur dazu. Das andere ist halt so wieder so vom Hundertste ins Tausendste. Es sind ja sehr viele Leute, die sagen, welchen Mikronährstoff brauche ich, wenn ich diese Sportart gemacht habe? Oder wenn ich eine Stunde 15 trainiere, brauche ich was anderes als nur 45 Minuten? Das ist halt wieder dieses sehr, sehr rangezoomte in was sehr Isoliertes, statt einfach ein bisschen so 2, 3, 4, 5.000 Schritte rauszugehen und zu sagen, ey, wenn meine Ernährung stimmt, dann passt das wahrscheinlich
das
so.
Das ist ja ein super Punkt, weil wir sprechen da jetzt tatsächlich nur drüber und so war die Frage, glaube ich, auch ausgerichtet. Wenn man tatsächlich grundsätzlich im Allgemeinen nicht defizitär ist, sondern sich allgemein sonst im
ja, gesund ernährt und dann tatsächlich, was man dann beim Sport beachten sollte. Mhm. Aber was wir nicht drüber sprechen, ist, dass vielleicht viele Personen das vielleicht gar nicht mit ihrer generellen Ernährung schaffen,
ja,
wie es dann beim Sport, ja, ja, aussieht. So, das ist natürlich wieder eine andere Frage. Also das, was wir immer nur wieder sagen können, genau, dass man insgesamt bedarfsdeckend eben sich ernähren sollte oder sonst verdammt nochmal sich halt irgendwie was suchen muss zum Ausgleich, mhm, seines Nahrungsergänzungsmittel, mit dem man das vielleicht ausgleichen kann. Aber dass man da eher allgemein drauf achten sollte und dass das Allgemeine wichtiger ist, als dann zu beachten, was brauche ich jetzt genau nach dem Sport, mhm, oder beim Sport.
Ja, gut zusammengefasst, würde ich sagen.
Ja, also grundsätzlich macht euch da nicht so eine Gedanken, gerade wenn die Sportart unter 2 Stunden ist oder unter 1,5 Stunden. Guckt ein bisschen, wie warm es draußen ist, wie intensiv und wie lange ihr den Sport macht, aber vermutlich braucht ihr euch da keine Sorgen machen um irgendeinen super speziellen Mikronährstoff. Genau, trinken, wie Gino und Jonas gesagt haben, und dann wird das schon passen. Insgesamt darauf aufpassen, dass ihr nicht defizitär seid. Genau, vollwertig, ausgewogen ernähren, ja, viel Obst und Gemüse und dann ist alles gut.
Schön. Ja. Ich kann ja noch eine kleine Anekdote, jetzt wo du sagtest 2 Stunden, ich mache jetzt mittlerweile, bin ich ja jetzt unter die Langstreckenläufer gegangen, so mehr oder weniger, und für mich ist es so ein bisschen relevanter, weil ich dann, ja klar, 2, 3, 4 plus Stunden laufe und da ist dann, kommt dann auch sowas wie Intra-Workout-Essen dann, ne? Also für mich das erste Mal jetzt so Gels bei Läufen über 30 Kilometer, vorher noch gar nicht gehandhabt, aber klar, da hast du halt den Zucker, Kohlenhydrate dabei, das ist natürlich zum Versorgen halt super gut. In den Gels ist dann auch ein bisschen Magnesium und Natrium mit dabei, beziehungsweise ein paar Elektrolyte. Mache dann auch ein Getränk mit einem Brausepulvertablette, da ist dann auch ein bisschen Natrium, Magnesium, Kalium mit dabei. Ich meine, es schmeckt gut, es wird mir nicht schaden und ist klar.
Wenn ich muss dann halt zwischen dem Lauf ab und zu mal mich kurz in den Wald begeben.
Nee, das nicht, aber da hatte ich auch Philipp Jordan, der Ultramarathonläufer, vielleicht kennen ihn einige von euch auch, der hat mir dann auch ein paar Storys erzählt von Leuten, die halt krasse Läufe machen, und also 50 plus Kilometer, und die sich dann super viel einfach Magnesium reinpfeifen vor dem Lauf, weil die denken, fuck, ich schwitze super viel. Ja, die sind nach 20 Kilometern, sind die erstmal eine halbe Stunde weg, weil die halt, ne, Scheißeritis haben die ganze Zeit. Ja,
da gibt's ja auch, da muss dann Bilder und Videos, die viral gehen.
Ja, das ist schon ein bisschen. Aber der, für mich, ich sag mal, ist so ein bisschen relevanter, aber selbst in diesen langen Läufen sage ich jetzt nicht, ich brauche diesen Nährstoff, sondern ich esse davor genug Kohlenhydrate und Eiweiß, damit ich versorgt bin. Zwischendurch habe ich halt meine Kohlenhydrate, meine Gels, und eigentlich habe ich Wasser dabei und wie gesagt noch zusätzlich halt diese Natriumgetränke. So, das war's. So, und selbst danach trinke ich halt auch Wasser und halt esse halt ganz normal. So, das ist halt
perfekt.
Viel mehr als diese Belastung werden die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht haben. Also viel mehr als 2, 3, 4 Stunden am Stück laufen. Ich glaube, das ist schon ein Extremum, das viele einfach gar nicht haben. So, deswegen muss man sich da gar nicht so die Gedanken machen.
Ja, aber ich glaube, das haben wir am Anfang mal gesagt, da können wir ja mal nochmal jetzt auf das Persönliche nochmal kommen, weil ich glaube, da gibt es bei uns dreien auch große Unterschiede. Du hast gesagt, wer großer Schwitzer ist und wer nicht so großer Schwitzer ist.
Ja, ja.
Ich glaube, bei mir wäre das nochmal relevanter, wenn ich jetzt, nicht, dass ich es tue, aber die Extremläufe, die du jetzt im Moment machst, Gino, da hätte ich, glaube ich, deutlich größere Probleme,
was den Wasserhaushalt angeht. Das stimmt, ja. Weil ich kaum, also wenig schwitze im Vergleich zu dir.
Ich schwitze halt eine Menge, auch bei Belastung, die wir dann zum Beispiel manchmal zusammen machen im Sommer, Beachvolleyball spielt, ist brutal. Ne? Also da bringt es mir dann zwischendurch, also klar habe ich immer auch Wasser dabei, aber ich habe dann immer, wie eben schon gesagt, auch immer irgendwelche Iso-Drinks oder sowas dabei, weil ich das Gefühl habe, wenn ich dann eben nur Wasser trinke, boah, das reicht mir dann auch nicht, oder dann fehlt es mir an irgendwas. Ja. Und deshalb ist dann immer gut.
Schmeckt auch einfach.
Schmeckt halt auch fucking gut.
Ja.
Guter Punkt übrigens, das stimmt wirklich, dass wenn ihr zu viel, einen zu hohen Wasserverlust habt, da gibt es auch so eine schöne Tabelle.
Oh ja.
Oder korrigiert mich da gerne, ich glaube ab unter 2%, also wenn ihr mehr als 2% eures Körpergewichtes verliert, dadurch, dass ihr Wasser ausschwitzt, dann kommt schon zu relativ großen Leistungseinbußen.
Ich glaube, es fängt sogar schon bei 1,5% oder so an und das wird graduell mehr, ich glaube ab 5% ist tödlich.
Genau, irgendwann kommt dann die so, oder Lebensgefahr 4%, und so weiter. Deshalb, also da auch schon wirklich für sorgen, dass ihr
Und dann ist es ja auch logisch, weil ihr dann eben, wie gesagt, nicht nur Wasser verliert, sondern alles, was eben mittendrin auch ausgespült wird. Und wenn ihr halt dann eben nur Wasser zuführt, dann ist es halt Hypochonder. Nein, aber deshalb ist es genau diese, deshalb diese ISO-Getränke, weil die genau dann, oder nicht genau, aber
hypotonisch, zumindest in die Richtung. Meinst du?
Was fand ich?
Hypotonisch?
Nee. Dankeschön.
Ja.
Sondern genau das habt, was du, die isotonischen Getränke.
Ja. Aber pass auch auf, dass ihr nicht zu viel trinkt, weil dann könntet ihr unter Umständen etwas haben. Ich glaube, oh Gott, heute ist wieder die große Glaube-Folge. Dass quasi von dem Konzentrationsgehalt, dass ihr dann zu wenig Natrium quasi habt.
Ja.
Und dann kann es auch zu scheiß körperlichen Zuständen kommen.
Und deswegen deswegen nie destilliertes Wasser trinken. Zu viel. Weil da auch keine Mineralstoffe drin sind.
Das ist die große Hyper-Hypo-Folge.
Hyper-Hypo-Glaube. Gut. Haben wir
Hypogreif.
Ja, haben wir, glaube ich, ausreichend beantwortet. Kata.
Ja, sehr schön.
Also muss sie natürlich sagen, aber
beantwortet.
Relativ genau. Okay beantwortet, ja. Ja, und jetzt kommen wir zu einer, ich sag mal, zu einem Thema, das uns alle irgendwie wahrscheinlich auch beschäftigt. Logischerweise ist es halt immer noch Corona. Wer hätte das gesagt? So, ein Jahr später immer noch. Und die Gyms haben jetzt wieder geschlossen. Nach einer Woche wurde jetzt wieder
aufgemacht. Ja, teilweise wieder geöffnet. Ja, ne? Gut, wir sind ja im Moment Hamburg beziehungsweise Berlin.
Wir trainieren ja aktuell nicht im Gym. So,
ich weiß es von Niedersachsen, dass die Spülste teilweise wieder offen hatten und auch wahrscheinlich in einigen anderen Bundesländern. Aber ja, erwartbarerweise.
Ja, ist es, ja, keine Ahnung. Wir wollen jetzt da gar nicht groß politisch werden. Wir wollen nur sagen, ey, wenn ihr irgendwie ein Gym habt, was ihr lieb gewonnen habt, wenn ihr vielleicht sogar den Gym-Betreiber kennt und es ist so irgendwie ein kleines familiäres Studio mit irgendwie, keine Ahnung, mit 50, 60, 70 Mitgliedern oder so, dann kann man das gerne mal supporten. Also da kann man irgendwie mal hingehen und einen Zehner da lassen. Keine Ahnung, also die Leute stehen ja quasi vom Existenzminimum und das ist natürlich immer, da kommt die Hilfe vom Staat ja auch nicht unbedingt immer schnell an und so. Die kommen
nicht nur nicht an, sondern es wird natürlich immer nur ein Teil der...
Das sowieso.
Also die Zuschüsse sind natürlich immer unterschiedlich und bei diesen immensen Mieten und Nebenkosten, worum es darum geht,
wird halt
nur ein Teil gedeckt und...
wenn ihr das irgendwie schaffen könnt,
kleinen Studios.
Ja, wenn ihr es schaffen könnt, versucht euch Support dazulassen. Ich glaube, die Leute freuen sich dann und das ist natürlich kacke, weil sehr viele kleine Gyms wahrscheinlich jetzt einfach pleite gehen und dann gar nicht mehr öffnen. Und da sind nur noch diese großen kommerziellen Gyms. Nicht, dass wir was dagegen haben, aber das ist natürlich trotzdem schade halt. Ne? Wenn man das also schafft, irgendwie supporten, das ist, glaube ich, eine gute Sache, wenn ihr es irgendwie schaffen könnt. So, das ist echt
super. Support your local gym. Oder halt eben, was es dann eben natürlich ausmacht, wenn die es schaffen sollten, was bei vielen natürlich kritisch ist, wenn es dann irgendwann wieder losgeht und ihr euch entscheiden müsst, entweder ihr habt gekündigt oder halt eben nicht, guckt wirklich, wo ihr euch vielleicht dann auch zukünftig anmeldet, ob ihr da vielleicht auch sowas in der Nähe habt.
Genau, da kann man
das auch wollten mal. Wir nur mal kurz.
Wollen wir aber nur kurz irgendwie loswerden. Und das heißt aber nicht, weil die Gyms geschlossen sind, dass ihr nichts machen könnt. Wir sind große Befürworter, dass ihr einfach rausgeht, euch einen Park sucht und
da kommt ja gerade jetzt auch wieder die interessante Zeit. Also
im
Winter jetzt natürlich für einige, die es nicht zu Hause genug Platz haben oder dann keinen Spaß dran haben, kommt jetzt wieder die relevante Zeit, es wird warm und
Rausgehen, wir sagen ja immer, holt euch Ringe oder einen Slingtrainer oder Bänder, was weiß ich, ob ihr das jetzt mit Home Gains macht, drinnen oder draußen einfach, wie gesagt, in einem Park und dort ein bisschen was macht. Macht auf jeden Fall irgendwas. Das ist wichtig. Macht euch irgendwie frisch und sportlich.
Genau, macht euch frisch, Leute. Einfach mal mehr frisch machen. Mehr
duschen ist auch wichtig. Geht raus, bewegt euch. Ist gut. Na, selbst wenn die Gyms zu haben.
Bisschen Krafttraining, bisschen Ausdauertraining. Schadet nicht, damit wir in Form bleiben.
Geschwindigkeitstraining, bisschen Beweglichkeitstraining.
Bisschen Lauftraining. Ist das ein Teaser?
So, kommen wir zur nächsten Frage.
Vielleicht war das auch kein Teaser. Tim, haben wir denn noch eine Frage?
So, die nächste Frage kommt von der guten Britta.
Hallo Britta.
Hallo Britta.
Britta schreibt, seid gegrüßt, liebe Muskelpakete. Danke Britta, damit fühle ich mich angesprochen.
Liebe Muskelpakete, trotzdem wird diese Frage heute nur von Gino, Tim und Jonas beantwortet.
Ich hoffe, es geht euch gut und das Training läuft.
Danke,
Ja, läuft sehr gut.
So bestätigen. Ich mach's mal kurz und schmerzlos, versuche ich zumindest. Ich überspringe ganz kurz einen Absatz und dann kommen wir zu dem wichtigen Teil.
Die ersten 10.000 Worte der Frage.
Aus meiner Sicht ist es interessant, eine Darstellung der Unterschiede der Geschlechter mal vorzustellen im Sport. Also eine Episode über Männer und eine über Frauen. Das werden wir wahrscheinlich nicht so extrem separat machen, aber wir dachten, das ist trotzdem eine super Idee, darüber mal zu quatschen, wie denn so die Unterschiede sind. Denn vieles, was wir sagen, geht aus Studien hervor, die mit Männern gemacht wurden. Kommen wir aber wahrscheinlich gleich nochmal zum Thema. Was sind denn so grundsätzliche physiologische Unterschiede, die eventuell dann auch wichtig für das Training, für die Ernährung, für die Gesundheit, was auch immer sind? Fühlt sich da jemand berufen?
Ja, Gino kann gleich anfangen, aber ich will noch kurz einwerfen, wenn das natürlich trotzdem relevant ist, dann lasst uns das gerne zukommen, wenn ihr da mehr zuhören wollt.
Wir beantworten könnten, natürlich erstmal die Frage. Das Ding ist, wir könnten das ja auch machen, ja. Wir könnten,
ja, könnten natürlich auch. Wenn da Rieseninteresse ist, schreibt uns gerne, dann machen wir auch mal eine eigene eigentlich. Themenfolge
drauf. Dann beantworten die Frage jetzt nicht. Das war's vom Goodreads Podcast. bis zum nächsten Mal.
Ist nicht angedacht, aber wenn ihr trotzdem Bock habt. Genau, wir können ja...
Die Schnauze und fangen an, Gino.
Wir können ja anreißen. Der wahrscheinlich größte physiologische Unterschied ist... der Testosterongehalt des Körpers, was bei Männern natürlich deutlich, immens höher,
also
zehnfache höher ist als bei Frauen. Weshalb einfach das Muskelzuwachspotenzial bei Männern natürlich etwas größer ist als bei Frauen, logischerweise. Das heißt nicht, dass Frauen keine Muskeln aufbauen können, nicht wachsen können, aber das Potenzial ist ungefähr um die Hälfte reduziert, aufgrund eben des deutlich niedrigeren Testosteronwerts. Das heißt, während Männer, die mit dem Krafttraining oder beziehungsweise Muskel- und Muskelaufbautraining anfangen, im ersten Jahr, wenn es gut läuft, 10 bis 12 Kilogramm Muskulatur aufbauen können, und das ist wirklich bei einem wirklich soliden Trainingsprogramm, genug Essen und so weiter und so fort, also maximal 10 bis 12 Kilo, ist es bei Frauen ungefähr die Hälfte. Ja? Also 5, 6 Kilo in dem ersten Jahr, bei Männern im zweiten Jahr ist das ist ungefähr so viel wie bei Frauen im ersten Jahr, also 5, 6 Kilo, bei Frauen dann wieder die Hälfte, 2 bis 3 Kilo und so weiter und so fort. Das heißt, das Potenzial ist bei Frauen, was Muskelaufbau angeht, natürlich deutlich geringer aufgrund des niedrigeren Testosteronwerts.
Darf ich einmal kurz einhaken?
Bitte.
Gino spricht vor allem auch von den absoluten Mengen an Zuwächsen.
Ja.
Was tatsächlich gleich hoch ist, sind die relativen Zuwächse.
Ja.
Also Männer können 5% mehr Muskulatur aufbauen, was weiß ich, im Bizeps. Frauen können auch 5% mehr Muskulatur aufbauen. Der Unterschied ist halt, dass die eine unterschiedliche Ausgangsbasis haben und sich das auch absolut unterscheidet.
Ja.
Also 5% bei Männern sind dann, weiß ich nicht, im Endeffekt vielleicht 3 Kilo und bei Frauen, weiß ich nicht, 1,5. Könnt ihr selbst nachrechnen. 3 Kilo im Bizeps wäre auch ein schöner Wert.
Aber nur im Linken.
Nur im Bizeps.
Ja. Nur im Nackenbizeps.
Ja, und das tatsächlich auch immer unterschätzt wird. Genau, also sowohl die absoluten Werte, die dann meistens angeführt wird und das Relative dann eben gar nicht berücksichtigt wird und dass eben tatsächlich Frauen auch in der Lage sind, wenn man eben darüber spricht und das klingt dann immer so immens, die Männer haben 15 mal höheren Testosteronwert, dass die Frauen es zum Teil aus schaffen, das dann aus anderen Hormonen dann eben auch auszugleichen. Also, ne, du hast dann die Faktoren, die alle haben. Ich glaube, das muss man nicht... Ich glaube, genau auf die Hormone, welche das sind, müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt eingehen, aber dass Frauen das sozusagen dann aus anderen Wachstumshormonen sozusagen ausgleichen, weil ja Testosteron bei Männern auch nur bestimmte Prozesse bewirkt, sozusagen, oder bestimmte Prozesse, ja, ankurbelt sozusagen und das dann eben bei Frauen teilweise eben durch andere Wachstumsfaktoren.
HGH gibt es auch bei Frauen.
Genau,
IGF und
so weiter und so, ausgeglichen wird. Ne? Und genau, dass die Hormone dann sozusagen bei Frauen und Männern sich eben nicht so sehr unterscheiden wie Testosteron, wird das eben da aufgefangen. Deshalb ist das auch immer, genau, wird das immer angeführt, ja, Frauen haben ja gar nicht, aber genau, wie gesagt, wenn es relativ wird, dann.
Und sogar, was die Kraftzunahme angeht, sind Frauen sogar ganz leicht bei den Oberkörperkraftwerten noch quasi besser. Warum auch immer. Vielleicht sind die da irgendwie neurophysiologisch vielleicht irgendwie erklärbar.
Bisschen geiler als Männer.
Ein bisschen geiler als Männer.
Frauen uns dann neuro überlegen sind, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, ja, ja. Und weil Jonas es gerade gesagt hat, Östrogen ist ja auch ein Hormon, es gibt noch ein anderes Hormon, was bei den Frauen sehr präsent ist, natürlich mit Schwankungen innerhalb des Zykluses, aber Östrogen wird immer von Männern so als negativ,
verteufelt, ne?
Genau, fast schon verteufelt, aber ich sag mal, ein gesunder Östrogenwert ist auch für Männer nicht ganz unwichtig, deshalb, ich glaube, was so Muskelschädigungen und so angeht, da spielt Östrogen eine Rolle und noch wahrscheinlich 10.000 andere Prozesse.
Genau, und wo dann wiederum der Vorteil bei Frauen liegt.
So,
ja, dann können wollen wir das ausführen nochmal, oder?
So.
Genau, das erklärt auch, warum Frauen bei bestimmten Sachen Vorteile haben. Zum Beispiel bei der Erholung, beziehungsweise auch was so die Ermüdung innerhalb von der Trainingssession angeht. Da sind Frauen ein bisschen besser ausgestattet als wir Männer. Das heißt, sie ermüden nicht ganz so doll oder nicht ganz so schnell, beziehungsweise sie erholen sich einfach schneller und das könnte auch gleich eine Ableitung fürs Training deshalb geben, dass Frauen grundsätzlich auch ein bisschen mehr Trainingsvolumen abkönnen, einfach deshalb, weil sie sich ein bisschen besser erholen können. Also wenn Männer zum Beispiel, wenn wir es jetzt wirklich mal auf die Trainingspraxis übertragen, was empfehlen wir immer? Irgendwas zwischen 18 bis 24 Sätze, so ganz generell in der Woche beim Muskeltraining pro Muskelgruppe. Vielleicht sind es bei Frauen ein bisschen mehr. Nichts, was extrem gut erforscht ist, aber, und das werden wir wahrscheinlich auch gleich noch sagen, ein bisschen individueller Faktor auch, aber grundsätzlich könnte es gut sein, dass Frauen ein bisschen mehr da vertragen.
Ja. Genau, da muss man halt sagen, es ist halt wissenschaftlich ist es jetzt nicht so solide, dass man sagen kann, es ist jetzt safe. Aber es gibt Tendenzen, die in diese Richtung eben zeigen, was eben dann auch mit dem Volumen dann ankommen kann, dass die Frauen eben vielleicht ein bisschen mehr abkönnen. Aber das ist dann auch wahrscheinlich erstmal individuell zu betrachten. Nicht jede Frau automatisch kann mehr, nicht jeder Mann kann automatisch weniger, sondern es gibt, wie gesagt, Tendenzen, so funktioniert der Wissenschaft, dass man erstmal versucht zu verifizieren, zu falsifizieren und dann irgendwann in vielleicht 15 Jahren wissen wir wahrscheinlich mehr, weil leider ist es so, dass, ja, und da wolltest du wahrscheinlich dazu sagen, dass, ich sag mal, die physiologischen Unterschiede, was bei Männern und Frauen eben auftreten, bei Frauen eben nicht so stark erforscht sind wie bei Männern. Das hat natürlich sehr viele Gründe, aber deswegen müssen wir halt so ein bisschen im Dunkeln rumstochern, was so, ja, wirkliche Trainingsunterschiede da sind. Weshalb wir auch sagen, es ist wahrscheinlich erstmal, trainieren beide Geschlechter erstmal so oder so gleich, aber es wird wahrscheinlich in den nächsten, ja, Jahren so kleine Differenz geben, wo man dann auch sagen kann, wir können das Training für das eine Geschlecht optimieren und nicht nur für Männer, sondern eben auch für Frauen. Aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht schlecht, wenn Frauen trotzdem das Gleiche machen. Ja.
Und wenn man vielleicht jetzt nochmal einen anderen Aspekt beleuchtet, wenn man jetzt nochmal bei grundsätzlichen Unterschieden zwischen Frauen und Männern ist, dann hat Tim es eben schon gesagt, nee, das hast du noch gar nicht gesagt. Du hast nur gesagt, dass die Frauen genau auch im Training bessere Erholungsfähigkeit vielleicht haben, beziehungsweise bessere, nicht Schmerztoleranz, aber so besser Intensität auch vielleicht abkönnen. Und da ist vielleicht ein anderer Faktor, was man noch mit einziehen kann, was Frauen grundsätzlich eher haben, sind, dass sie mehr Typ 1 Muskelfasern haben. Mhm. Also man nennt es auch die Slow Twitch, also die langsamen Muskelfasern sozusagen, und Männer mehr Typ 2 Fasern, also die Fast Twitch, die schnelleren Muskelfasern. Und das könnte eventuell ein Vorteil sein bei, ja, Ausdauerbelastung, beziehungsweise nicht nur, wir sprechen jetzt nicht unbedingt von Ausdauerbelastung, weil da natürlich aufgrund der männlichen und weiblichen, ja, Unterschiede einfach tatsächlich die Frauen, die Männer bis zu einem bestimmten Level, bis zu bestimmten Distanzen, nicht Intensitäten, sondern Volumen, schon noch Vorteile haben, aber dann tatsächlich, und da reden wir zum Beispiel so ab Belastung nach einem Marathon, also nicht nur 4 Stunden, sondern vielleicht so 6 Stunden Ultrabelastung, dass Frauen da tatsächlich wiederum sogar Vorteile haben können und da vielleicht sogar die Zeiten sich eher sogar noch weiter annähern könnten.
Ja, nicht nur das, sondern dass Frauen sogar besser sind teilweise.
Theoretisch sogar besser sind, genau.
Wenn da werfe ich mal den Namen Courtney Dowalter ein, weil ich beschäftige mich ja auch sehr mit Ultraläufen aktuell, und das ist die Frau, die gerade alles abräumt und die 2020, glaube ich, war das letztes Jahr, den Moab 240 gewonnen hat. Und das Moab 240 heißt ja in diesem Fall Meilen, das sind 240,1 Meilen, sind knapp 400 Kilometer, das man in einem Wochenende rennt. Und das hat sie gewonnen. Das hat sie ja fucking gewonnen. Und zwar mit einem Unterschied von glaube ich 7 Stunden oder sowas. Also fucking scheiße viel einfach. Und das heißt, als wissenschaftlich.
Ja, wie war denn da das?
Ist fucking scheiße viel.
Das intergeschlechtliche Fall. Fucking scheiße viel.
also schon ultra viel. Und da nicht nur angleichen, sondern da sind Frauen wahrscheinlich sogar besser als Männer, was diese wirklich Ultradistanzen angeht, was absolut crazy ist, ey.
Ja, genau. Ja, und da geht es halt eben um die Prozesse, die Tim vorhin schon erwähnt hat, dass sie besser Intensitäten abkönnen, aber dass sie zum Beispiel auch vielleicht mit sozusagen Energie besser nicht nur haushalten können, sondern das Ökonomischere, also ökonomischer nutzen können. Und das wird natürlich, je länger so ein Lauf, aber nicht nur Laufen, sondern es betrifft natürlich alle Ausdauersportarten, immer wichtiger wird und die Frauen dann einfach scheinbar effektiver arbeiten können. Und das wird natürlich noch, wenn man jetzt zum Beispiel Beispiel auf Schwimmen ist da ein Beispiel. Da scheinen die Unterschiede dann noch größer oder sich noch mehr anzunähern, auf jeden Fall bei höheren Distanzen, weil da natürlich klar, die Schwimmtechnik, oder was heißt klar, aber die Schwimmtechnik da vielleicht einfach nochmal ein bisschen mehr oder da eine bessere Ökonomie auf jeden Fall noch bessere Vorteile birgt. Ja, und da könnte man sagen, sind Frauen den Männern, ja, und sagen, überlegen. Kann man einfach mal so sagen. Und das sind jetzt tatsächlich ja nur einige der Punkte, die man ansprechen kann. Und wie gesagt, da gibt es noch vieles weiteres. Wenn ihr da interessiert seid, ja, lasst uns das gerne wissen. Da machen wir sonst mal eine ganze Folge zu. Aber möchte sonst noch jemand irgendwas? Ja, Tim möchte noch.
Ja, das, genau, was ihr alle schon gesagt habt, was Gino auch vorhin meinte, vieles muss halt noch erforscht werden, was eigentlich ein Trauerspiel ist, dass so viel nur an Männern geforscht wird. Und es hat meistens den Hintergrund, dass bei Frauen,
die... Ganz kurz, sorry, ich habe gerade geguckt, sind wirklich 10 Stunden gewesen. Ach, ich habe gerade mal nachgeguckt.
Wie war denn ihre Finishzeit?
Sie hat Finishzeit war 2 Tage, 9 Stunden, 59 Minuten. Ist aber schon 2017 gewesen, sorry, nicht 2020. Und der zweite ist 10 Stunden später reingekommen.
Das ist krass.
Das ist heftig,
das ist Wahnsinn, ja, sorry. So, ja. Aber das hat mich selbst interessiert, wie viele Stunden das waren, ja.
Ja, ich wollte nur sagen, es ist eigentlich grundsätzlich ein Trauerspiel, wie viel oder wie wenig Frauen berücksichtigt wurden bisher, was so die Forschung angeht, gerade in Bezug auf Sport. Das kommt jetzt, in den letzten Jahren ist das immer ein bisschen mehr gekommen und ich hoffe, das wird auch in den nächsten Jahren noch passieren. Mich hatte das auch mal sehr interessiert. Ich hatte auch sogar überlegt, da irgendwie doktorarbeitsmäßig mal einzusteigen.
Ich habe meine Masterarbeit darüber geschrieben.
Genau.
Das Ding ist halt, es gibt ein paar Studien, aber die Ergebnisse sind, also es ist halt super, wie du schon sagst, ein bisschen Trauerspiel. Weil es ist halt ein paar Studien, aber im Endeffekt ist das Resultat, also meine Discussion und das Endergebnis war, ja, Unterschiede gibt es nicht so signifikant, weil es keine Studienlage gibt. Ja, es muss mehr geforscht werden.
Man muss ja auch sagen, dass die Forschung und die Studien, die hängen nicht zurück, aber quasi das Interesse an den Forschungen und so weiter, das hängt natürlich zurück, weil sowas natürlich erst, es müssen Gelder gefunden werden und so weiter und so fort. Und das Interesse jetzt natürlich da ist. Mhm. Aber klar, es geht natürlich auch immer um Partizipationsraten und die waren halt vor 20, 30 Jahren halt noch nicht so hoch. Und das ist jetzt natürlich in den letzten 10, 20, 30 Jahren noch stetig gewachsen. Und deshalb wird es auch alles kommen und es kommt auch alles. Aber es fehlt da halt eben noch eben an großen
Nur als großen Beispiel Werken. Für Tokio bei den Olympischen Spielen sind fast 50% der Teilnehmer Teilnehmerinnen, also Frauen. Deshalb verdient es viel mehr Aufmerksamkeit. Und noch ein Problem, was die Forschung so schwierig macht, ist, man versucht ja immer, alle Variablen gleich zu halten, außer diejenige, die man untersuchen will. Mhm. Und das Problem ist, dass bei den Frauen halt der Zyklus extrem mit reinspielen kann. Und das ist dann meistens quasi noch eine zusätzliche Variable, die schwer zu kontrollieren ist. Und dafür brauchst du sehr gute Messmethodik, die es bisher bei den bisherigen Studien kaum gab. Deshalb ist es auch so schwierig, da Rückschlüsse zu schließen. Zum Beispiel nur als Beispiel, manche haben gefunden, dass in der ersten Phase des Zyklus, in der Follikelphase, dass da ein Krafttraining vielleicht sinnvoller sein kann. Andere Studien haben genau das Gegenteil gefunden, aber das liegt dann wirklich zum Teil daran, dass die Messmethodik sehr bescheiden war und deshalb da brauchst du einfach noch viel bessere Forschung mit guter Methodik und dann wird hoffentlich in den nächsten Jahren da...
Deswegen können wir als Empfehlung auch nur sagen, trainiert einfach so, wie das individuell für euch passt, wie das mit dem Zyklus bei euch auch passt. Vielleicht merkt ihr, dass ihr an der einen Stelle vielleicht ein bisschen mehr abkönnt, also regenerationsmäßig, und an der anderen Stelle seid ihr vielleicht stärker. Aber das ist individuell und dafür braucht man wahrscheinlich auch viel Trainingserfahrung und Trainingsintelligenz. Wenn ihr gerade mit dem Training anfangt, macht es so, wie das bei euch passt. Versucht einen vernünftigen Trainingsplan euch zu ergattern und trainiert einfach genauso, wie ihr trainieren würdet. Ja. So fertig. Ja. Also da kann man noch keine wissenschaftlich geprüften Aussagen treffen.
Ja. Aber nehmt bitte nicht die pinken Kurzhanteln. Also ein paar Grundsätze gelten für alle gleich. So dieser mechanische Reiz, über den wir schon häufig gesprochen haben, der gilt auch für die Frauenwelt.
Progressive Belastung.
Genau, und progressive Belastung.
Wir sind eh dafür, dass alle Geschlechter irgendwie versuchen, auch Krafttraining zu machen, Muskelaufbautraining zu machen. Auch wenn es halt dumme Klischees sind, aber ihr werdet nicht plötzlich aussehen wie Hulk.
Genau.
Das ist halt leider kursiert
und
es immer noch
sind
rum.
Wir dann, und da sind wir dann ja wieder bei der oft gefragten Frage. Und wenn man immer wieder sagt, ja, das wäre ja, also wenn dann sozusagen sowohl Frauen als auch Männer Angst haben, oh fuck, ich will nicht zu sehr zulegen, ich will es nur bei, ganz ehrlich, und wenn wir schon von den Unterschieden im Potenzial gesprochen haben, sowohl absolut als auch relativ, wenn Männer auch das Problem haben, selbst wenn sie schon von einem bestimmten Punkt kommen, megamäßig viel aufzubauen an Muskulatur, ja, dann wird das bei den Frauen oder beziehungsweise bei Leuten, die eben noch von weniger sozusagen Muskelmasse eben kommen, das noch schwieriger sein. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen.
Nein, das ist bei dem Testosterongehalt, musst du keine Gedanken machen.
Und vor allen Dingen da natürlich auch immer noch damit reinspielt, wenn ihr nicht eben extrem an Masse zulegt, das heißt auch dauerhaft in einem Kalorienüberschuss seid, dann werdet ihr eben auch nicht so viel Masse zulegen und dementsprechend auch nicht so viel an Muskulatur.
Genau, also deswegen wir sind dafür, dass ihr alle trainiert, vernünftig. Ein Klimmzug sollte jeder schaffen. Um damit einfach im Podcast nochmal
abzuschließen. Gino will die Welt nochmal on fire.
Ein Klimmzug muss jeder schaffen. Ein fucking Klimmzug. Jetzt stellt euch nicht so an, ey. Ja, ist ein Klimmzug.
Kontroversino ist zurück.
Ja, komm schon, Klimmzug, Alter.
Nein, aber was wir alle sagen, und das haben wir in der Mitte gesagt, dass wir alle dafür plädieren, macht Krafttraining. Es ist nicht nur im Sinne von Krafttraining, Muskulaturaufbau, sondern auch für gesundheitliche Aspekte. Für andere Aspekte, wenn ihr Ausdauerathleten seid, dann hilft euch erst da. Also es hat in denen, wenn ihr es alles in einem guten Rahmen macht oder in einem passenden Rahmen, dann hat das eigentlich nur Vorteile.
Was für Rahmen? Shoyu-Rahmen?
So, das war das.
Ende der 51. Episode des Big Games Podcast. Vielen Dank an meine beiden Mitstreiter.
Gerne.
Vielen Dank.
An meine Kannst beiden du nochmal singen? Atrophiert.
Atrophie. Aufgewacht, du hast zu lange nichts gemacht.
Du singst weiter?
Atrophie.
So, und ihr folgt uns bei Patreon, denn wir kommen jetzt bald. Ihr könnt uns supporten mit allem, was ihr habt.
Und damit verabschieden wir uns.
Tschüss, Leute.
Auf Wiedersehen.